ARD. Paris, 13. November 2015. Es ist ein milder Freitagabend. Tausende feiern das Leben in Bars, im Fußballstadion, beim Konzert der Band Eagles of Death Metal im Bataclan. Dann fallen Schüsse. Explosionen erschüttern die Stadt. In dieser Nacht töten 10 islamistische Terroristen 130 Menschen. Allein in der Konzerthalle Bataclan werden 89 Menschen getötet. Insgesamt wurden mehrere hundert Menschen verletzt. Es sind die schwersten Anschläge in der Geschichte Frankreichs.
Bei der beispiellosen Anschlagsserie
sprengten sich die Terroristen selbst.
Sehr viele Tote gegeben.
Eine Nacht, die sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat und mit Sicherheit einer dieser »Wo warst du an diesem Tag?« Momente war. 10 Jahre sind seitdem vergangen. In dieser Weltspiegel-Podcast-Folge schauen wir uns an, wie der 13. November Paris, Frankreich und Europa verändert hat. Darüber spreche ich mit ARD-Korrespondentin Julia Borutta aus unserem Studio in Paris. Sie war damals selbst vor Ort, und mit Michael Götschenberg, ARD-Terrorismus-Experte. Ich bin euer Host, Nathalie Amiri, heute im Weltspiegel-Podcast. Hier versuchen wir euch zu helfen, die Welt ein Stückchen besser zu verstehen, mit den AuslandskorrespondentInnen der ARD. Ich bin jetzt mit Paris verbunden, mit Julia Borutta, unserer Korrespondentin vor Ort. Hi Julia.
Hallo, ich grüße dich.
Julia, du bist gleich am 14.11. für die ARD nach Paris geschickt worden. Was hast du erlebt, als du angekommen bist?
Ich erinnere mich vor allem an die Stimmung im Zug von Köln nach Paris. Das war der erste Eindruck, der mir wirklich noch nachhängt. Die Stimmung war sehr gedrückt, beinahe gespenstisch. Da hatte wirklich keiner ein Lächeln auf den Lippen. Viele waren am Handy, starrten auf ihre Laptops und haben dann tatsächlich im Zug noch live auch die Ermittlungen nachverfolgt. Denn da waren ja noch Attentäter auf der Flucht. Und angekommen in Paris spürte man so eine kollektive Fassungslosigkeit, Angst, was total im krassen Gegensatz stand zu dem unglaublich strahlenden Herbstwetter an diesem Tag. Das geht nicht nur mir so, diese Textbildschere da irgendwo, sondern viele erinnern sich an diese strahlende Sonne und an diese wahnsinnig gedrückte Stimmung.
Erzähl doch mal genauer, was eigentlich genau vor 10 Jahren passiert war.
Also an diesem Abend des 13.11.2015 haben 3 Kommandos aus insgesamt 10 Attentätern an verschiedenen Orten in Paris und um Paris herum ein Blutbad angerichtet. Los geht es um 21.20 Uhr am Stadion in Saint-Denis im Norden von Paris. Da fand das Freundschaftsspiel Deutschland gegen Frankreich statt. Und eine erste Bombe geht los. Auf den Bildern sieht man auch, wie die Fußballer selber irritiert sind und sich sagen, das war jetzt irgendwie ein sehr lauter Knall, das kann kein Böller gewesen sein. Das ist die erste Bombe, dann werden noch 2 weitere Explosionen zu hören sein. Aber da geht es auch schon weiter in der Innenstadt von Paris. Um 21.25 Uhr geht die erste Schießerei in einem der beliebtesten Ausgehviertel im 10. Arrondissement in Paris los. Da ziehen 3 Attentäter mit Kalaschnikows durch die Straßen und mähen auf den Kaffeeterrassen wahllos Menschen nieder. Die ersten Notrufe gehen in der Notrufzentrale SAMU in Paris ein und man hört, wie verzweifelt und gleichzeitig aber auch konzentriert die Menschen sind, um möglichst schnell Hilfe zu rufen.
Le SAMU de Paris, bonjour.
Enfin, madame, s'il vous plaît, il y a eu un attentat.
Ich habe mit den Ärzten von damals gesprochen, die erstmal klarkriegen mussten auf einer großen Tafel von Paris, wo überhaupt die Anschläge stattfinden und wo es überhaupt sicher ist, Sanitäter hinzuschicken. Als dann bei denen auch schon der nächste Anruf reinkam, um 21.40 Uhr war nämlich das dritte Kommando in den Konzertsaal Bataclan gestürmt und hat da wahllos in die Menge geschossen. In diesem Saal war auch Arthur Denouveau, den ich getroffen habe. Er stand vorne im Graben in dem Konzertsaal und konnte sich unversehrt rausretten aus dem Bataclan. Er hat natürlich schreckliche Erinnerungen daran.
Ich habe mich dahin gestellt, wo ich bei Konzerten immer stehe, in den Innenraum hinten. Ungefähr 40 Minuten nach Beginn des Konzerts habe ich plötzlich ein lautes Knallen gehört, wie Feuerwerkskörper. Dann habe ich begriffen, dass das Schüsse von automatischen Waffen sind. Die Bewegung der Menge hat mich zu Boden geworfen. Aber dann sagte mir mein Hirn, bloß nicht aufstehen, um keine Kugel abzukriegen. Ich bin also Richtung Notausgang gerobbt. Das muss ungefähr 5 bis 10 Minuten gedauert haben. Auf diese Weise habe ich es rausgeschafft.
Andere Menschen in diesem Konzertsaal haben sich versteckt in der Garderobe in Technikräumen. 11 Personen sind als Geiseln genommen worden. Und von diesem Moment, wo die Menschen rausstürmen aus dem Notausgang und andere sich verzweifelt an den Fenstersimsen außen festhalten, quasi hoch in der Luft baumeln und die Attentäter dann in einem engen Flur oben im 1., 2. Stock des Bataclan diese 11 Geiseln genommen haben, gibt es auch ein Video, das ist sehr umstritten. Das hat ein Le Monde-Journalist, der neben dem Bataclan wohnte, damals aus seiner Wohnung heraus gefilmt, ist aber heute ein wichtiges Dokument, weil das quasi die einzige Live-Aufnahme ist von dieser Attacke aufs Bataclan.
Wer waren diese Attentäter? Was weißt du über die Terroristen?
Also die haben allesamt im Auftrag des Islamischen Staates gehandelt. Einige hatten einen französischen Pass, andere einen belgischen Pass. Kennengelernt hatten sich die Attentäter fast allesamt in Molenbeek. Das ist ein Viertel, ein Einwandererviertel in Brüssel. Dort haben sie gelebt, dort haben sie sich radikalisiert. Das war gar nicht unbedingt so abzusehen. Manche hatten vorher auch ein lockeres Leben, haben sogar Hasch verkauft, hatten Bars, waren eher auf solchen Abwegen und haben sich dann aber radikalisiert, sind auch nach Syrien und in den Irak gefahren, um sich da trainieren zu lassen und dann eben im Namen des Islamischen Staats sich an Frankreich zu rächen. Frankreich, das Land, das Militär nach Syrien und in den Irak geschickt hatte, um gegen den IS dort zu kämpfen.
An dieser Stelle wollen wir euch mal kurz einen groben Überblick über die größten Anschläge des IS in Europa geben. Islamistisch motivierter Terrorismus, oft als Dschihad bezeichnet, hat in den vergangenen Jahrzehnten mehr Opfer gefordert als jede andere Form des Terrors. Der sogenannte Islamische Staat war dabei in den letzten 10 Jahren die bekannteste und brutalste Organisation. Über das Internet rekrutierten und radikalisierten sich Täter weltweit. Zwischen 2015 und 2017 bekannte sich der IS zu einer Reihe schwerer Anschläge in Europa. Zu den bekanntesten zählen Paris 2015, Brüssel, Nizza, Istanbul und Berlin 2016 sowie in Manchester, London und Barcelona 2017. Hunderte Menschen kamen dabei ums Leben, Tausende wurden verletzt. Diese Jahre markieren den Höhepunkt islamistischer Gewalt in Europa, bevor der IS 2019 militärisch besiegt wurde. Danach nahm die Zahl der islamistisch motivierten Anschläge merkbar ab. Wenn wir jetzt wieder zurück auf die Anschläge in Paris blicken, Julia, was haben die mit der französischen Gesellschaft gemacht?
Also ich würde sagen, sie haben die Menschen verunsichert in Frankreich und haben auch das Stadtbild ein Stück weit verändert. Heute ist viel mehr Militär präsent in Frankreich. Wir haben diese große Wachsamkeit. Immer wenn hier auch nur ein Koffer, ein Rucksack in der Metro stehen gelassen wird, dann wird sofort alles lahmgelegt, dann fährt gar nichts mehr. Dann dauert das Stunden, bis gesichert ist, dass in diesem Koffer keine Bombe steckt. Viele haben nach den Anschlägen natürlich erlebt, dass irgendwo so diese unbeschwerte Leichtigkeit des Seins weg war. Und die große Sorge war natürlich, dass Frankreich jetzt eine Hochsicherheitsgesellschaft wird und auch Freiheiten beschneidet. Dabei hatte ja Hollande, der Präsident, wenige Tage nach der Trauerfeier Ende November 2015 seinen Landsleuten versprochen, wir bleiben, wie wir sind. Frankreich wird sich selbst treu bleiben.
Und ist sich Frankreich treu geblieben?
Also es kommt darauf an, welche Kriterien man anlegt. Wenn man sich das Recht anschaut, dann ist ganz klar, dass Frankreich da die Schrauben angedreht hat. Wir hatten ja 2 Jahre nach den Attacken den Ausnahmezustand, der hat 2 Jahre lang gedauert. Und danach, 2017, wurden maßgebliche Befugnisse aus diesem Ausnahmezustand in allgemeingültiges Recht überführt. Die Geheimdienste und die Polizei sind personell aufgestockt worden. Da ist viel investiert worden. Die Herangehensweise an den Schulen hat sich auch noch mal ein Stück weit verändert oder verschärft. In Frankreich gilt ja das Prinzip der Laizität, also der Trennung von Staat und Religion. Und so ist es zum Beispiel auch Schülerinnen schon lange nicht erlaubt, mit Kopftuch in die Schule zu kommen. Das gilt als religiöses Zeichen. Aber nach den Anschlägen hat man dann eine Form von Meldesystem eingeführt, wo die Lehrer Verstöße gegen diese Laizität melden sollten. Also wirklich per Online-Formular ans Ministerium und dann darum bitten konnten, dass man an der Schule interveniert, um diese jungen Leute irgendwie, ja, zu beeinflussen und auf sie einzuwirken. Das empfinden viele sozusagen als einen Schritt zu Denunziation, wenig dialogisch. Und die Frage ist ja tatsächlich, die stellt übrigens auch Arthur de Nouveau, den wir schon gehört haben, der ein Überlebender aus dem Bataclan ist, der sagt, die Laizität verdeckt eigentlich nur, dass wir hier endlich mal in diesem Land über Religion reden müssten. Ja, das müsste sozusagen auch Schulfach sein, ist es ja nicht in Frankreich. Es müsste Schulfach sein und wir müssten darüber sprechen, was eigentlich auch junge Leute daran fasziniert und das wäre die bessere Herangehensweise. Also so kann man sehen, auf unterschiedlichen Ebenen hat sich Frankreich verändert.
Würdest du sagen, dass sich der Rassismus in der französischen Gesellschaft verstärkt hat?
Diese Frage hat mich total umgetrieben, als ich jetzt zu dem Thema gearbeitet habe, weil das lässt sich ja sehr schwer messen. Ne? Also unmittelbar nach dem Anschlag gab es wohl eine Verdreifachung muslimfeindlicher, islamfeindlicher Taten. Aber schon 2016 ebbte diese Welle dann wieder ab. Gleichzeitig sagen aber schon viele muslimische Franzosen oder solche, die als sozusagen arabisch von anderen konnotiert werden, dass sie eben das Gefühl hatten, stigmatisiert zu werden, dass ihnen Misstrauen entgegenschlug nach den Attentaten. Und so habe ich mit einem Mann gesprochen, Rachid Azizi, der ist selber Polizeibeamter, also hat einen tunesischen Vater, eine marokkanische Mutter und ist Teil des Sicherheitsapparates, aber hat selber auch erlebt, was es bedeutet, wenn man plötzlich irgendwie wie so eine Glaswand zwischen sich und den anderen spürt.
Ein Sentiment aussi d'exclusion, en tout cas de stigmatisation.
Es gab da dieses Gefühl, plötzlich nicht mehr dazuzugehören, stigmatisiert zu werden, dieses Misstrauen. Dabei bin ich Republikaner, Anhänger der konservativen Partei und ich betrachte mich als Franzose. Ach, was rede ich? Ich bin Franzose. Aber plötzlich musste man sich unter Beweis stellen, sich von der besten Seite zeigen, sich rechtfertigen.
Azizi und andere sagen auch heute noch, ja, das ist vorbei, wir wollen ja nach vorne gucken. Aber die Sorge ist eben groß, dass beim nächsten Anschlag, und es gab ja noch mannigfaltige Anschläge danach, sofort dieses Misstrauen und diese Barriere wieder da ist.
Würdest du sagen, dass die Anschläge den Aufstieg der extremen Rechten begünstigt haben?
Ja, ich glaube schon. Ist natürlich auch schwer messbar, weil es gibt multiple Faktoren, die Frage von Kaufkraft und so weiter, Angst vor Krieg, also all das kann dazu beigetragen haben. Aber ja, man muss heute sagen, keine andere Einzelpartei in Frankreich vereint so viele Stimmen auf sich wie die ausländerfeindliche Partei von Marine Le Pen. Und ich fand da auch die Antwort von Rachid Azizi sehr klug, der sagt...
Je pense que ça a été un accélérateur de particules.
Die Anschläge waren eine Art Teilchenbeschleuniger für die extreme Rechte. Sie waren wie ein Echo auf den Diskurs der Rechten, der besagt, dass alles, was anders, was fremd ist, die öffentliche Ordnung stört und ein Sicherheitsproblem darstellt. Vielleicht ist es genau das, was die Terroristen wollten.
Man kann also unterm Strich schon sagen, vieles hat Schaden genommen, vieles hat sich verändert.
Würdest du denn sagen, dass sich die Gesellschaft trotz allem nicht hat unterkriegen lassen?
Die Gesellschaft hat da einen Schlag abbekommen. Es ist auch immer noch nicht klar, warum sich so viele junge Leute radikalisiert haben und auch heute noch radikalisieren. Aber ich finde, Frankreich hat etwas Beeindruckendes geschafft. Und das war der Terrorprozess 2021. Also 6 Jahre nach den Anschlägen war die Justiz soweit, diesen Anschlag aufzuarbeiten. Von den 10 Attentätern lebt nur noch einer. Das ist Salah Abdeslam. Der saß auf der Anklagebank gemeinsam mit 19 weiteren Männern, die als seine mutmaßlichen Helfer angeklagt waren. Über 2000 Nebenkläger waren zugelassen. Also Opfer, ihre Angehörigen, Menschen, die wirklich gebangt haben um diejenigen, die da Opfer der Anschläge geworden sind. Der Prozess hat 9 Monate gedauert und fand in so einem eigens gebauten riesigen Saal statt, ein Holzquader im altehrwürdigen Pariser Justizpalast. Ich war damals auch da. Alle Opfer und ihre Angehörigen konnten sich vor Gericht äußern. Das waren zum Teil harte Stunden da auf diesen Holzbänken, sich anzuhören, was diese Menschen durchlitten hatten. Und ja, Frankreich hat es also geschafft, einen Prozess abzuhalten, danach Strafen zu verhängen, die allgemein als angemessen und ausgewogen wahrgenommen wurden. Und viele Überlebende, Opfer der Anschläge, sagen heute, dass dieser Prozess ihnen so gut getan hat, dass der geholfen hat, dieses Opferdasein zu überwinden und auch Wunden zu heilen. Und Arthur de Nouveau, der Überlebende aus dem Bataclan und Vorsitzende der Opfervereinigung Life for Paris, sagt es so.
Wir haben gezeigt, dass unser Justizsystem auf eine sehr würdige Art und Weise eine Antwort auf die Barbarei gegeben hat, Sinn erzeugt hat. Das haben die Amerikaner nie geschafft. Guantanamo ist das genaue Gegenteil von dem, was wir hier in Frankreich erlebt haben.
Für ihn hat also dieser Prozess die Widerstandsfähigkeit Frankreichs unter Beweis gestellt und auch die Stärke der französischen Demokratie. Viele Opfer können seither aufatmen und nach vorne schauen, aber alle bleiben natürlich irgendwo auch auf der Hut, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass danach noch zahlreiche andere Anschläge kamen. Also 2016 tötet ein Attentäter in Nizza mit seinem LKW 89 Menschen. Zwei Lehrer sind hier in der Folge von 3 Jahren in ihrer Schule ermordet worden. Mehrere Polizisten sind von Islamisten getötet worden. Und all das hat diese Gesellschaft aufgenommen, hat versucht, dagegen widerstandsfähig zu bleiben. Und ich muss sagen, für mich ist ein Ausweis dieser Widerstandsfähigkeit schon irgendwo, dass die Franzosen den Mut hatten, die Kühnheit und auch die Kompetenz, diese unglaublichen Olympischen Spiele abzuhalten. Also eine Eröffnungszeremonie unter freiem Himmel auf der Seine, das wollten wir hier vorher alle gar nicht glauben. Und der Innenminister hat auch gesagt, also das kommt nur alle 2000 Jahre einmal vor und das muss ausgerechnet mich treffen. Aber sie haben es durchgezogen, obwohl die Gefahren so groß waren. Und ja, das muss den Franzosen erstmal jemand nachmachen.
Da hast du recht, was für eine Chuzpe. Aber es ist gut gelaufen, Gott sei Dank. Julia, danke für deine Eindrücke. Danke für das Mitnehmen in die schlimmen Ereignisse von vor 10 Jahren. Danke, dass du bei uns warst.
Sehr gern.
Die Anschläge vom 13. November 2015 trafen Paris, Frankreich und Europa mitten ins Herz. In wenigen Stunden wurden aus Orten der Freiheit Symbole des Schreckens. Frankreich rief damals den Ausnahmezustand aus. Deutschland verschärfte die Sicherheitsgesetze. Europaweit wurde über Grenzen, Überwachung und Integration diskutiert. 10 Jahre später ist der IS militärisch besiegt. Aber die Angst vor islamistischem Terror bleibt. Wie hat der 13. November die europäische Sicherheitspolitik verändert? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte. Michael, schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo Nathalie.
Michael, kann man sagen, dass diese Anschläge ein Wendepunkt für Europa waren? Politisch, gesellschaftlich, aber auch sicherheitspolitisch?
Ja, ich denke, das kann man sagen. Es war ein tiefer Einschnitt und das hat nicht nur damit zu tun, dass so viele Menschen sterben mussten, sondern es hat natürlich auch mit der dramatischen Art und Weise zu tun, wie diese Anschläge verübt wurden mit Selbstmordattentätern. Es ist ja zum Teil noch nicht mal gelungen, die Attentäter zu identifizieren. Der IS selber hatte Attentäter auf den Weg geschickt, um diese Anschläge zu verüben. Und das Ganze war auch für den IS eine riesige Inszenierung, um seine Macht zu demonstrieren. Und in Europa haben sich alle gefragt, wer ist der Nächste?
Was hat sich denn in der europäischen Terrorabwehr seitdem konkret verändert? Gibt es heute eine bessere Zusammenarbeit der europäischen Sicherheitsbehörden?
Ja, die hat sich definitiv verbessert. Und zwar nicht nur in Europa, auch in Deutschland. Wenn wir uns angucken, wie die deutschen Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten, da ist da sehr viel in Gang gekommen. Man hat beispielsweise eine gemeinsame Datenbank aufgebaut in Den Haag. Dort werden islamistische Gefährder registriert, erfasst. Eine Datenbank ist immer nur so gut wie die Informationen, mit denen sie gefüttert wird. Aber das haben einfach alle in Europa erkannt, dass man hier irgendwie einen gemeinsamen Überblick braucht in einem Europa der offenen Grenzen, wo die sich eben auch nach Belieben von Land zu Land bewegen können. Und das war zum Beispiel ein Faktor, der dazu geführt hat, dass man einen deutlich besseren Überblick bekommen hat. Paris, November 2015, war etwas, was wir in der Qualität in Europa noch nicht gesehen hatten. Und das führte in der Tat dazu, dass sich natürlich auch die Sicherheitsbehörden gefragt haben, wie können wir hier, wie man das im Jargon nennt, vor die Lage kommen. Wie kann es sein, dass ein so großer Anschlag im Herzen Europas geplant wird und wir haben davon nichts mitbekommen. Man muss wissen, dass die Chefs der Auslandsnachrichtendienste noch wenige Tage vorher zusammengesessen haben. Die kannten die Namen zum Teil der Attentäter, die bei diesem Anschlag eine Rolle spielten, wussten nicht, wo die abgeblieben waren und im Endeffekt war man aber ahnungslos, was diesen Anschlag betrifft und das war völlig klar, dass so etwas nie wieder passieren durfte.
Würdest du sagen, dass jetzt vor die Lage zu kommen von den Behörden geschafft wird?
Also wir haben natürlich danach noch eine Menge Anschläge in Europa gesehen, wo deutlich wurde, dass man das nicht so einfach hinbekommen hat. Also ich erinnere nur an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, auf dem Breitscheidplatz, wo es auch um einen Attentäter ging, den man monatelang auf dem Radar hatte, von dem man wusste, wie gefährlich er war und der war dann eben wieder runtergerutscht vom Radar. Und das hatte damit zu tun, dass man es mit einer so großen Zahl islamistischer Gefährder zu tun hatte, die beobachtet werden mussten, die ständig bewertet werden mussten. Man hatte nicht die geeigneten Instrumente dafür, die vernünftig zu bewerten. Auch da ist man deutlich besser geworden. Aber das hat eben alles eine Weile gebraucht. Und Teil des Problems war eben, dass der IS auch so viele Menschen angezogen hat, die auch von Europa aus dorthin gegangen sind und in diesem Kalifat, dem sogenannten, leben wollten, dass man einfach abgesoffen ist in dieser Vielzahl von Fällen, die man irgendwie im Blick haben musste.
Blicken wir mal auf die Gegenwart. Der sogenannte Islamische Staat gilt ja seit 2019 als militärisch besiegt, aber spielt er als Organisation oder als Ideologie noch eine Rolle? Ich meine, es gibt immer noch genug IS-Terroristen auch in der Region. Ich war gerade in Al-Hol in Nordostsyrien. Dort sind 32.000 Angehörige von IS-Terroristen, nur Frauen und Kinder, gefangen. Wenn die Grenzen aufgehen, was würde das bedeuten für Europa?
Das macht deutlich, wie groß das Problem nach wie vor ist. Der IS war 2019 zwar militärisch besiegt. Abu Bakr al-Baghdadi, der IS-Führer, wurde militärisch in die Enge getrieben, hat sich dann selbst in die Luft gesprengt. Das war so eine Zeit lang ein Gefühl, dass das IS-Problem sich möglicherweise erledigt haben könnte, wurde dann aber sehr schnell deutlich, dass das nicht der Fall war. Der IS ist als Organisation in den Untergrund gegangen, nachdem er sein Territorium, das er sich unterworfen hatte, wieder verloren hat. Hat auch eine Weile gebraucht, sich dann neu aufzustellen, war zunächst mal sehr regional fokussiert und spielte als Bedrohung für Europa nicht mehr die allergrößte Rolle. Aber auch das hat sich eben wieder geändert. Die Propagandamaschinerie ist wieder ans Laufen gekommen. Es gibt haufenweise IS-Propaganda im Internet, die Menschen konsumieren können, die danach suchen. Der IS hat auch wieder den Anspruch formuliert, Anschläge in Europa verüben zu können. Namentlich der IS-Ableger in Afghanistan, ISPK, PK steht für Provinz Khorasan, das ist die alte Bezeichnung für diese Region, hat diesen Anspruch formuliert und auch verfolgt. Es gab die Anschläge in Moskau oder bei Moskau auf die Krokus City Hall, die von der Dimension in etwa so groß waren wie die Anschläge im November 2015 in Paris. Und das hat schon deutlich gemacht, wozu der IS nach wie vor in der Lage ist. Und das hat auch dazu geführt, dass man im westlichen Europa sich die Frage gestellt hat, ob auch größere Anschläge wieder etwas sind, wozu der IS möglicherweise in der Lage ist.
Wie schätzt du die aktuelle islamistische Terrorgefahr in Europa ein, also speziell in Deutschland und Frankreich?
Wir haben lange keine großen Anschlagsszenarien mehr erleben müssen. Wir haben es vor allem auch gerade in Deutschland zu tun, überwiegend mit Einzelpersonen, die sich ja still und leise radikalisieren, die gar nicht eingebunden sind in irgendwelche salafistischen Strukturen, die auch möglicherweise gar keinen direkten Kontakt zum sogenannten Islamischen Staat haben, die aber sehr wohl IS-Propaganda konsumieren und sich radikalisieren bis zu dem Punkt, dass sie eben Anschläge verüben wollen. Aber das ist eine Ausgangslage, die für die Sicherheitsbehörden halt sehr problematisch ist, wenn man es mit Personen zu tun hat, die bisher in keinem Kontext aufgetaucht sind. Wir sind da sehr abhängig von Hinweisen aus dem Ausland. Wenn
vor allen Dingen von
Personen
Amerika,
halt,
oder? Also so wie ich das immer wieder höre.
Ja, das ist das, was immer wieder gesagt wird. Mein Eindruck ist, dass es gar nicht immer die Amerikaner sind. Mhm. Aber da keiner ein Interesse daran hat, dass öffentlich wird, von wem der Hinweis denn nun tatsächlich kam, widerspricht auch keiner, sodass das irgendwie immer im Raum steht. Aber spielen ja alle möglichen Nachrichtendienste eine Rolle, auch welche im Nahen und Mittleren Osten die Hinweise geben. Und das gelingt eben immer dann, wenn diese Personen, um die es geht, hier auch bei uns in Deutschland im Internet aktiv werden, nach gewissen Dingen suchen oder Kontakt aufnehmen zu Personen, die vielleicht dann doch dem IS zugeordnet werden können. Und dann erscheinen die auf dem Radar und dann kommen eben solche Hinweise.
Ist durch den Nahostkonflikt eine größere Gefahr jetzt auch einhergehend, nicht jetzt nur vom Islamischen Staat, sondern auch von der Hamas, von der Hisbollah, von der Islamischen Republik Iran in Europa zu beobachten? Hast du da was gehört von den Sicherheitsbehörden?
Definitiv. Das ist im Moment der Brandbeschleuniger, muss man sagen. Die Situation in Gaza, das Leid der Menschen dort, auf das eben auch islamistische Terrororganisationen setzen, weil man weiß, dass man mit diesen Bildern natürlich auch Menschen erreichen und mobilisieren kann. In dem Fall dann eben mit dem Ziel, dass sie Anschläge verüben, sei es gegen israelische Einrichtungen, jüdische Einrichtungen, sei es aber auch gegen westliche Demokratien. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, weil die Terrororganisationen damit eben ein Mittel haben, um Menschen zu mobilisieren. Und das funktioniert tatsächlich auch, ja.
Wenn du auf die vergangenen 10 Jahre blickst, was hat Europa aus den Anschlägen gelernt und was muss sich vielleicht noch ändern? Wie viel Luft nach oben gibt es noch?
Also wenn man die Sicherheitsbehörden fragt, dann sagen die natürlich, je mehr Befugnisse wir haben, desto besser. Wir sind zum Teil überreguliert, überkontrolliert. Das gilt vor allem für die deutschen Nachrichtendienste. Aber mein Eindruck ist schon, dass man große Schritte nach vorne gemacht hat. Und wenn wir uns anschauen, wie erfolgreich man gewesen ist in den vergangenen Monaten und Jahren, wenn es darum ging, Personen in einem frühen Stadium zu identifizieren und aus dem Verkehr zu ziehen, bevor sie einen Anschlag verüben können, dann muss man ganz klar sagen, dass das ziemlich gut geklappt hat. Man vergisst dann diese Fälle immer wieder ganz schnell, weil eben nichts Schlimmes passiert ist. Aber diese Liste ist deutlich länger als die Liste derer, wo dann tatsächlich erfolgreich ein Anschlag verübt werden konnte. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Frage, was der sogenannte Islamische Staat in Zukunft noch versucht, in Europa zu realisieren. Mein Eindruck ist, dass im Moment so die Gefahr großer Anschlagsszenarien nicht sehr groß ist. Aber das Problem bleibt uns definitiv erhalten. Und ich glaube aber nicht, dass wir jetzt irgendwie einen großen Quantensprung machen müssen mit Blick auf die Sicherheitsbehörden, ihre Befugnisse, personelle Ausstattung. Ich glaube, dass das insgesamt so ganz gut hinhaut.
Das heißt, mit all den Einsichten und Einblicken, die du hast, ja mehr als wir, weil du auch die ganzen Hintergrundgespräche führst, kannst du immer noch beruhigt schlafen.
Definitiv. Jetzt stehen die Weihnachtsmärkte an und das ist die Debatte, die dann auch immer wieder kommt. Wie sicher sind die? Wie groß ist die Gefahr, dass da etwas passiert? Ich sage immer, ich gehe gerne auf einen Weihnachtsmarkt, werde ich auch in Zukunft tun, obwohl natürlich niemand versprechen kann, dass es nicht am Ende doch wieder zu einem Anschlag oder einem Anschlagsversuch kommt.
Hoffentlich gibt es eine ganz friedliche Adventszeit die nächsten Wochen. Michael, vielen Dank für die spannenden Einblicke und deine ganze Expertise.
Sehr gerne.
Das war's diese Woche von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da und natürlich am besten direkt abonnieren, damit ihr keine Folge von uns verpasst. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch und Nils Kopp. Produziert hat Florian Mayhöfer. Mit 11KM, dem Tagesschau-Podcast, taucht ihr täglich ins aktuelle Geschehen ein. Im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD geht es zum Beispiel darum, vor welchen Herausforderungen die neue Regierung steht oder wie Jugendliche in Active Clubs an rechte Gewaltideologie herangeführt werden. 11KM, der Tagesschau-Podcast, erscheint montags bis freitags in der ARD-Audiothek und auf allen Podcast-Plattformen.